Willkommen zur LinkedIn Lounge. Heute haben wir was ganz Besonderes für dich. Unseren ersten offiziellen Deep Brew. Was ist ein Deep Brew? Ganz einfach. Während unsere Espresso-Episoden euch in 20 Minuten schnelle Insights geben, nehmen wir uns beim Deep Brew richtig Zeit. 60 Minuten, um ein Thema durchziehen zu lassen. Wie ein richtig guter Pour-Over-Kaffee. Ich bin Thomas Herzberger und heute geht's um souverän sprechen wie ein CEO. Rhetorik für Meetings, Präsentationen und ja, natürlich LinkedIn. Zusammen mit Marina Zayatz habe ich dir Studien mitgebracht, Frameworks, die funktionieren und unsere ganz persönlichen Geschichten. Ja, auch die peinlichen. Also, schnapp dir einen guten Kaffee, lehn dich zurück, nimm dir Zeit und lass uns loslegen. Hallihallo, liebe Hashtag-Hamster, liebe Business-Bieber, willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und Erfolg auf LinkedIn und auf anderen Business-Bühnen. Mein Name ist Thomas Herzberger, Geschäftsführer von Schaffensgeist und die Marina ist auch am Start. Gute Marina.
Hi Thomas, ich nehme mir vor, jedes Mal einen professionellen Podcast zu machen und dann kommst du mit deiner Ansprache mit Business-Bieber und es ist von vornherein einfach vorbei. Finde ich gut.
Ja. Du kannst ja die nächste, Folge dann eröffnen.
Okay.
Die hat eigenes
Wobei, das machst du schon sehr gut so.
Das freut mich. So, wir wollen übers Sprechen sprechen. Oder wie wir Hessen sagen, übers Babbeln. Ich erinnere mich noch, dass ich war ja nicht immer selbstständig oder Unternehmer. Ich habe ja auch 7 Jahre lang war ich ja festangestellt. Unter anderem bei der Messe in Frankfurt. Und bei der Messe in Frankfurt gab es sehr viele Meetings. Die sah normalerweise so aus, dass man einer lustigen Gruppe zwischen 5 und 10 Personen zusammengesetzt hat. Es gab Kaffee, es gab Plätzchen bei guten Meetings, wenn Bereichsleitung mit dabei war oder Vice-Präsidentschaft. Und wenn Bereichsleitung oder Vice-Präsidentschaft, also jemand, der entscheiden konnte, dabei war, dann war die Agenda knackig, die Zeit war kurz und der eigene Redeanteil musste wohl überlegt sein. Das heißt, ja, auch jeder quasi vom Azubi bis zum Senior-Experten konnte und sollte dann seine Meinung geben. Aber du hattest eben nicht viel Zeit. Und wenn du deinen Punkt, deine Argumentation gut rüberbringen wolltest, dann ja, musst du dir schon gut überlegen, wie du das auch so anstellst, dass es hängen bleibt. In der Kürze liegt die Würze. Und vielen von uns fällt das nochmal schwer, das zu machen. Um sich nicht zu verheddern, damit man genau auf seinen Punkt kommt, damit man auch alle mitnimmt und damit auch dann ja, die Menschen, die am wenigsten Zeit haben oder sagen, dass sie am wenigsten Zeit haben, nämlich die Entscheider, dann auch genau das Richtige mitnehmen und einem nicht die Worte im Mund rum verdrehen, ohne dass man vielleicht auch den Kollegen auf die Füße tritt. So, und wie das geht, das wollen wir heute mal besprechen. Und weil die Marina spricht ja ständig mit diesen Entscheidern, mit Vorständen und CEOs, über 300 hast du mittlerweile da betreut im Bereich Personal Branding. Und deswegen mal die erste Frage an dich, Marina. Wie machen das denn Vorstände und CEOs? Wie treten die denn in Meetings auf?
Meistens kurz und knapp. Du hast natürlich auch Situationen, wo die Vorstände länger sprechen. Die sprechen meistens auch relativ langsam, weil sie ja eh keine Angst haben, unterbrochen zu werden. Das machen die Menschen in der Regel nicht. Das heißt, die lassen sich da alle Zeit der Welt. Aber es ist nicht nur so sehr die Kürze, sondern es ist ganz oft auch die Klarheit. Also kurze Sätze, klare Aussagen und sehr selbstbewusst vorgetragen. Und das merkt man schon im Vergleich zu vielen, vielen anderen. Und das ist auch verständlich, gerade wenn du vielleicht noch jung im Unternehmen bist oder frisch im Unternehmen bist oder jung bist, du hast noch nicht so viel Erfahrung, Berufserfahrung, dann bist du meistens auch sehr aufgeregt, wenn du dann mal dran bist, wenn du dich vorstellst oder wenn du einen Punkt machen willst. Und das ist das Fiese, ja. Wenn du dann nicht bestimmte Strategien hast, die wir heute ja auch vorstellen wollen, dann verhedderst du dich ganz schnell und wirkst auf einmal alles andere als souverän und ärgerst dich danach drüber. Und ich hatte diese Situation so oft, so oft. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's mir. Jetzt ist genug, ja. Jetzt ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Jetzt möchte ich das besser machen. Und ja, genau über diese Sachen werden wir heute sprechen. Und zum Thema Kürze, weil du es gerade erwähnt hast, Ich habe mir im Vorhinein mal den Spaß gemacht und mal ein bisschen recherchiert. Was gibt es denn da eigentlich für Studien zum Thema souverän sprechen? Da gibt es eine Studie von Petty und Cacioppo, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und die haben zwei Gruppen dieselben Inhalt gegeben. Mhm. Das eine war sehr kurz und klar und einmal der gleiche Inhalt, also so die Essenz war die gleiche von dem, was sie gesagt haben, aber in verschachtelter Sprache. Mhm. Und siehe da, die klare Version, die kurze Version wirkte doppelt so kompetent.
Ah.
Wie auch immer sie das gemessen haben. Aber das ist ja etwas, was wir, denke ich auch, und viele Hörer auch einfach beobachten. In dem Moment, wo jemand kurz und knapp und schnell auf den Punkt kommt, wirkt das in der Regel viel souveräner, als wenn man viel Redundanz drin hat und sich irgendwann so ein bisschen um den heißen Brei redet.
Das heißt, weniger Kommas, mehr Punkte?
Unter anderem.
Was noch?
Das, was wir ja auch immer auf LinkedIn predigen, ja, für die Texte. Jedes Komma möchte ein Punkt sein auf LinkedIn.
Ja. Du hast vorhin gesagt, auch CEOs drücken sich selbstbewusst aus. Wie mache ich das denn? Wie spreche ich denn selbstbewusst?
So viele Faktoren. Und das ist wirklich ein Rabbit Hole. Also wenn du einmal damit anfängst, dich damit zu beschäftigen, dann siehst du eigentlich nicht mehr das Ende. Das hat viel mit erstmal innere Haltung zu tun. Also wenn du keine Sorge dafür hast, vielleicht irgendwas Falsches zu sagen oder falsch rüberzukommen, das ist schon die halbe Miete, würde ich mal sagen. So, das eine ist die Haltung. Das andere ist natürlich auch Körpersprache. Hast du eine relativ entspannte, eine offene Körpersprache oder sieht man dir an, dass du so die Schultern hochziehst? Ne? Beobachte dich mal selber in bestimmten Gesprächen. Sind die Schultern so ein bisschen angespannt, so ein bisschen oben oder hängen die einfach locker runter? Dann auch die Frage, was macht dein Gesicht? Also wenn ich mich dran erinnere.
Was soll's denn machen? Mein Gesicht ist halt da. Es sieht halt so aus, wie es aussieht, mein Gott.
Ja, aber du hast manchmal so eine, ich merke das, ich habe manchmal so eine Anspannung im Gesicht.
Ich? Also ich persönlich oder jeder hat das so?
Nein, ich.
Ach du?
Ich. Und ich merke das aber nur in dem Moment, wo ich mich bewusst dran erinnere, mein Gesicht zu entspannen. Hm. Und auf einmal lässt du alles so ein bisschen hängen. Beziehungsweise entspannst das Ganze. Also das ist auch eine Sache, weil das alles kommuniziert ja mit, ne? Deine Schultern kommunizieren mit, dein Gesicht kommuniziert mit, alles kommuniziert mit.
Ja.
Und in dem Moment, wo du vielleicht auch auf dem Stuhl irgendwie so auf einer Ecke so ein bisschen dich klein machst, auch das wirkt wenig souverän. Also du merkst schon, es ist sehr vieles, was damit reinspielt. Und natürlich auch die Stimme. Also ich will das jetzt gar nicht zu ausufernd machen, aber und da verfalle ich auch manchmal rein und muss mich dran erinnern, das nicht zu tun, ist dieser Singsang, den sehr viele machen am Ende des Satzes. Also dass sie sagen, und dann will ich das sagen, und dann will ich das sagen. Ja. Also so am Satzende hochgehen. Mhm. Und dann klingt jeder Satz im Grunde wie eine Frage.
Das ist tatsächlich ein
also
Zeichen
von. Also du erhebst deine Stimme. Ja, du erhebst deine Stimme am Ende des Satzes ja eigentlich nur, wenn du eine Frage stellst. Thomas, möchtest du noch ein Glas Wasser haben? So. Aber die meiste Zeit stellen wir nicht ununterbrochen Fragen, sondern wir wollen einen bestimmten Punkt machen. Und wenn wir dann aber das am Ende des Satzes so nach oben schieben, sozusagen die Stimme, dann hört sich das alles, auch wenn wir bestimmte Kernaussagen machen, hört sich das alles wie eine Frage an. Und nicht so überzeugend wie, ich mache hier einen Punkt. Also es sind so viele Faktoren, die damit reinspielen. Aber wie gesagt, ich denke, das Wichtigste ist die Haltung. In dem Moment, wo man aufgeregt ist, in dem Moment, wo man Angst hat, etwas Falsches zu sagen, das macht es alles sehr, sehr schwer.
Weißt du, was du in dem gerade eben wirklich auch gemacht hast?
Was
denn?
Du
hast mindestens zwei Aussagen, entweder einmal mit dem und im Aber verknüpft.
Mhm.
Im letzten Satz.
Bedeutet?
Es wurde ein bisschen länger.
Also, ja, siehst du? Siehst du, das ist genau das Thema. Es ist super schwierig, das alles sich zu merken und zu tun.
Und dann gleichzeitig umzusetzen.
Deswegen ist ja auch ein wichtiger Tipp, nehme dich auf und die Sachen, die dir auffallen, die Sachen, die dich stören, notiere sie ruhig alle, aber gehe immer nur jeweils eine Sache davon an. Anstatt alle, weil man, du hast ja wirklich das Problem, du hörst dich an, also die ersten Podcasts, die ich mit dir aufgenommen habe, ich habe mich danach angehört und dachte mir, oh mein Gott, was ist das? So, dann hätte ich wahrscheinlich 20 Sachen notieren können, aber das bringt mich ja nicht weiter. sondern du nimmst dir sukzessive eine Sache vor und sagst so, da achte ich beim nächsten Mal drauf. Und dann, wenn das irgendwann vielleicht in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann nimmst du dir die nächste und dann die nächste.
Bei mir ist es größtenteils immer genau eine Sache, nämlich laut und deutlich sprechen. Das Laut ist Gott sei Dank beim Podcast weniger wichtig, weil gutes Mikro. Aber deutlich und nicht zu schnell und auch die Konsonanten am Ende von einem Wort nicht verschlucken, das ist für mich jedes Mal meine Challenge. Und das habe ich wieder gemacht. Punkt. Jedes Mal eine Challenge. Das Schlimme ist, dass je enthusiastischer ich bei einem Thema bin, desto engagierter ich bin, desto schneller werde ich und desto undeutlicher werde ich auch. Dann kommt eine gute Körpersprache vermutlich rüber, aber und das eben beim Podcast, wenn ich es dann wirklich höre, denke ich mir immer, ach, hättest du das mal langsamer gesagt, dann hätte man dich auch verstanden.
Aber das beruhigt mich, dass du das sagst, weil ich finde, du sprichst sehr souverän.
Oh, ehrlich? Oh, vielen Dank.
Ja, also das ist auch ein Kompliment, was du relativ oft bekommst von unseren Hörern. Oh, du hast so eine schöne Stimme. Man hört dir so gerne zu.
Ja, weil das Mikrofon so gut ist.
Naja, das Mikrofon verstärkt ja nur den Sprecher.
Aber wie du sagst, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und man ist immer der eigenen Stimme gegenüber sehr, sehr kritisch. Wenn man die eigene Stimme mal aufnimmt und hört und noch schlimmer das eigene Bild bei einem Vortrag, also ein Videobild davon, ja, da musst du dir wirklich schon echt mal einen hinter die Binde kippen, damit du das ertragen kannst, geschweige denn es dann noch zu optimieren. Das ist wirklich hart, wenn man es nicht gewohnt ist.
Oder du gehst einfach sehr oft durch diesen Schmerz, bis du dir irgendwann denkst, ich stand auf der Bühne. Ja. Ich habe gesprochen.
Passt. Rede, Bruder. Aber ich möchte noch eine Sache aufnehmen, Marina. Du hast gerade sehr, sehr viele richtige Dinge angesprochen. Ich habe auch ein Buch gelesen, und wenn ich sage gelesen, dann meine ich damit die Zusammenfassung gehört, von Richard Wiseman, Machen, nicht denken. Cooles kleines Buch. Und ein Aspekt war tatsächlich auch, dass du dich so fühlst, wie du dich benimmst. Sprich, deine Emotionen folgen deiner Tätigkeit. Was heißt das hier auf unser Thema angewandt? Wenn du eine Zeit lang lächelst, geht's dir besser. Wenn du Powerposing machst, also dir stolz auf die Brust schlägst, dich mit breiten Beinen hinstellst und so weiter, genau. Auch hier lohnt sich jetzt nochmal ein Blick in das YouTube-Video. Wir machen es gerade mal vor. Dann steigt bei dir auch der Testosteronspiegel und du bist dann irgendwann tatsächlich selbstbewusster. Also das finde ich ganz lustig, wie wenn du einfach... Wir denken immer, wir sind so, wie wir sind und unser Körper reagiert dann auf unsere Emotionen. Es geht halt auch andersrum, wenn man es bewusst macht. Und du hast gerade das Thema gesagt, so Verspannungen im Gesicht, passiert dann ja ganz, ganz oft. Das merken wir ganz oft bei einer Meditation, wenn dann irgendjemand mal zu dir flüstert, hey, konzentrier dich mal auf deine Stirn, entspanne deinen Kiefer. Und du denkst dann in dem Moment erstmal, oh, boah, fuck, stimmt, ich bin total verspannt hier.
Ja.
Und das regelmäßig mal selber abzuchecken, so einmal den Scan von Kopf bis Fuß durchzugehen, vielleicht auch gerade vor einem Meeting, ist vielleicht nicht verkehrt.
Ja, macht absolut Sinn. Wie machst du das denn, wenn du vor einem Vortrag stehst oder einem wichtigen Meeting? Gibt es bestimmte Rituale, die du dann machst, um zum Beispiel dein Gesicht zu entspannen oder um dich ein bisschen zu erden, um in the mood zu kommen für diesen Vortrag?
Willst du, ist das jetzt eine Fangfrage auf mein, wie ich weiß, dass du es denkst, sehr lächerliches Mundlockerungssystem?
Nee, daran habe ich gar nicht gedacht, aber okay. Wenn das eins davon ist, dann mach das bitte unbedingt jetzt hier im YouTube-Video vor.
Ja, also ich hab zwei Sachen tatsächlich. Also wenn es jetzt wirklich um Vorträge geht, um Präsentationen, das mache ich nicht bei jedem Meeting. Aber bei Vorträgen oder auch bei Interviews zum Beispiel, mache ich tatsächlich meine Lockerungsübung für meinen Mundraum, für meine Lippen. Und lieber Hörer, das Geräusch klingt jetzt vermutlich sehr, sehr merkwürdig. Ich mache jetzt eine schnelle Links-Rechts-Bewegung mit meinem Kopf mit dabei gleichzeitig geöffnetem Mund. Und das klingt dann so. Ein Schelm würde denken, es wäre Motorboating. So.
Das erklären wir jetzt nicht.
Nee, das könnt ihr jeder selber nachgoogeln. Und was ich auch mache, gerne, ist tatsächlich, was mir wirklich auch hilft, ist eine Einsprechübung. Soll ich da mal kurz zwei Zeilen zum Besten geben? Würde das helfen?
Ja, gerne.
Okay. Also ich gehe dabei so auf und ab und versuche mit lauter, deutlicher Stimme Folgendes mehrmals zu sagen. Bepackt mit Rucksack, geneckt im Zickzack, Blick nur keck zurück, trinkt einen Schluck, dem Glück denkt, was drückt und zwickt, Schicksalstüre schickt. Also so ein kleiner, ja. So ein kleiner Zungen, wie sagt man da? Nicht Zungenschmeichler, Zungenbrecher.
Ja, so ein bisschen wie Fischers Fritze, ne?
Genau. Oder der Leutnant von Leuten befiehlt seinen Leuten nicht, eher zu Leuten, bis der Leutnant von Leuten seinen Leuten das Leuten befiehlt. Aber meine Schwachstelle sind diese Konsonanten, diese gerade am Ende des Wortes die letzten Buchstaben. Da muss ich drauf achten.
Oh, weißt du, was ich dafür auch sehr gut eignen würde?
Was denn?
Barbaras Rhabarbaba.
Ja, kriegst du das hin jetzt so ad hoc?
Nein.
Schade.
Aber ich finde es faszinierend, wenn Leute das können.
Ja. Also auch das wirklich üben hilft tatsächlich. Und das kann man ja mal machen beim Autofahren, beim Spazierengehen. Wenn man mal allein ist, dann kann man so mal ein bisschen mit dem Mund spielen, wollte ich jetzt sagen. Aber ein paar Sprechübungen machen, wollte ich damit sagen. Und in Verbindung mit dem Powerposing und einem guten Vorsatz, Marina, das finde ich eine schöne Idee, dass man sagt, hey, eine Sache, auf die ich achten möchte, und nicht 10, sondern nur eine, ist eine gute Idee.
Mhm. Yes. Was übrigens auch sehr interessant war in einer Harvard-Studie von Ellen Langer. Das ist dann eher so für Alltag, aber durchaus auch für Meetings. Die haben untersucht, was passiert, wenn Menschen an der Kasse, wenn sie zum Beispiel sagen, oh, ich habe nur einen Artikel und ich möchte vor, was da passiert, je nachdem, wie sie es sagen. Wenn sie einfach sagen, darf ich bitte vor, dann lassen 60% der Menschen sie vor. Wenn sie nur ein Wort ändern, weißt du, was es ist?
Ich kenne es, wenn du einen Grund sagst. Egal, was für ein Grund.
Richtig. Und das Wort dafür ist weil.
Ja.
Ah. Also darf ich vor, weil ich...
Abseilig.
Weil ich vor muss. Weil ich vor möchte. Also der Grund kann total banal sein, aber auf einmal lassen 93% der Menschen diese Person vor. Ist das nicht verrückt?
Ja, ist geil.
Also auch wieder Thema überzeugend sprechen. Manchmal sind das wirklich so banale Sachen, die dann funktionieren. Hm. So, lieber Chef, ich hätte gerne mehr Gehalt, weil ich hätte halt gern mehr Gehalt.
Weil am Ende des Geldes noch so viel Monat da ist.
Genau.
Ja, also das funktioniert vielleicht nicht bei jedem Meeting, aber ein Grundangeben ist prinzipiell nicht verkehrt. Und die Marina hat gleich nochmal ein sehr, sehr schönes Framework, wo das auch mit ein wichtiger Teil ist.
Yes.
So, wir kamen ja von Meetings zu CEOs und Vorständen. Wir haben gemerkt, wir müssen selbstbewusst und ein bisschen, ja, selbstbewusst trifft es ganz gut. Ich bin meiner selbstbewusst auftreten und dann auch sprechen und sollte mich dabei kurz und knapp halten.
Ja, und vielleicht noch eine Ergänzung. Selbstbewusst, ja, definitiv. Allerdings nicht, ich weiß jetzt nicht, wie das deutsche Wort ehrlicherweise ist, weil ich immer das Englische verwende, self-conscious. Also in dem Moment, wo du zu sehr auf alles achtest, was du tust, dann bist du viel zu sehr mit dir selber beschäftigt, anstatt dass du ja dich wirklich mit der Sache beschäftigst, die du gerade sagen möchtest. Das heißt, da muss man wirklich so eine gute Balance finden. Und idealerweise fokussiere dich auf die Message, die du transportieren möchtest, mit einer guten Struktur, wie du sie transportieren möchtest, anstatt jetzt immer nur zu überlegen, oh, was mache ich gerade mit meinen Händen, was mache ich mit meinen Beinen. Ja. Das kann man alles vorher quasi trainieren und sorry, du wolltest gerade was sagen?
Nee, genau. Ich wollte dir nur zustimmen. Absolut. Also man darf sich nicht selber im Weg stehen.
Schön. Genau. Und auch wieder das Thema, das habe ich jetzt wieder gemerkt bei einem Clubabend der Rotarier.
Oha.
Da sind die Leute tatsächlich ziemlich gut, was Rhetorik angeht. Und du merkst, es gibt am Anfang eines Meetings immer die 5 Minuten, wo jeder Teilnehmer, wenn er irgendwas Bestimmtes hat, ein Update, wie auch immer, das mit der Gruppe teilen kann. Und auch das ist wieder ein wichtiges Learning. Die Leute stehen dabei auf. Sie stehen auf, sie fangen erst an zu sprechen, wenn sie sich positioniert haben, wenn also zum Beispiel niemand hinter ihnen sitzt oder so, also wenn sie niemandem die Sicht versperren, so viel Zeit nehmen sie sich. Und das ist auch etwas, was ich ganz oft beobachte in Meetings beispielsweise, dass die Menschen so nebenbei schnell irgendwas loswerden wollen.
Ja.
Und das funktioniert halt nicht. Ne? Und wer das sehr gut macht, sind ja Kinder. Die machen das fantastisch. Die fangen nämlich nicht an, irgendetwas zu sprechen oder zu sagen, meistens bevor sie nicht deine volle Aufmerksamkeit haben. Ja, die sagen, Papa.
Ja und nein. Also sie kriegen diese Aufmerksamkeit, indem sie einfach losbabbeln. Indem sie einfach lossprechen. Also,
oder losschreien.
Sie nehmen sich den Raum dann, sagen wir so. Ist vielleicht.
Siehst du, die sind Meister da drin. Wann haben wir das verlernt?
Oh, Marina, das ist nennt sich Erziehung. Das ist eine gewagte These, das als Best Practice zu nehmen. Das versuche ich meinen teilweise auszutreiben.
Nein, nicht unterbrechen.
Aber, ja, es hat ja, genau das, Vorteile. Nicht unterbrechen, das sage ich denen dann auch. Okay, aber also wichtiger Punkt, also sich selber auch wichtig nehmen und dann auch den Raum einnehmen, den dann deinen Punkt und du dann auch verdienst. Und dann, das ist wieder so, dass ich, worauf ich denken muss, auch gerne mal mit einer Pause starten. Erinnerst du dich noch, Marina? Wir hatten mal, ich habe im früheren Leben mal Meetups durchgeführt über das Thema Growth Hacking und dann kamen da so 10, 20, 50 Leute auch mal. Und weißt du noch, wie ich die angefangen habe? Nicht mit Gude.
Mit einer Pause?
Mit einer ätzend langen Pause.
Stimmt.
Ich habe mich vorne hingestellt. Also es war ein Saal voller Stimmen. Ich habe mich vorne hingestellt und nichts gemacht. Nach dem Motto, man kann nicht kommunizieren, habe ich natürlich nichts gemacht, aber ich habe da gestanden, ich habe nichts gesagt, ich habe nichts mit den Händen gemacht. Und innerhalb von 15 Sekunden wurde es ruhiger. Innerhalb von 30 war es eigentlich mucksmäuschenstill. Und dann nochmal 5 bis 7 Sekunden zu warten, bis sich wirklich jeder denkt, was will der Typ da? Was hat der denn geraucht? Um dann anzufangen. Es baut Spannung auf. Und dann hört dir auch wirklich jeder zu.
Aber wie machst du das? Weil ich beobachte das ganz oft, dass die Menschen zuerst, also gerade in Meetings oder keine Ahnung, man trommelt die Menschen wieder zusammen, dann herrscht so ein buntes Gebabbel und du musst eher dafür sorgen, dass die Menschen wirklich leise sind und das tun sie meistens nicht von alleine, auch nicht unbedingt per se, wenn du dich vorne einfach hinstellst. Also ganz oft kommen dann so Sachen wie dieses typische, ich knall mal hier ein bisschen Löffel gegen Glas oder so.
Das ist so dieser Hochzeitstrick, dass man dann ein Aufwecksgeräusch macht oder so ein Horn, ein Eishockey-Torhorn. Ich würde aber trotzdem vermuten, gerade in größeren Gruppen funktioniert das mit der Stille. Verwirrt manche Leute total. Erinnerst du dich, wir haben es auch mal bei einem Workshop gemacht, bis dann irgendjemand sich ertappt gefühlt hat und gesagt, oh, ich muss mich jetzt hier vorstellen. Okay, dann fange ich mal an.
Aber stimmt, das war so lustig.
Es war gar nicht Thema.
Das war so witzig, das stimmt. Man kann die Menschen dadurch echt verwirren. Ja. Wo du es sehr gut nutzen kannst, ist nach einer Anmoderation. Also wenn du in einem Meeting vorgestellt wirst oder natürlich bei einem Vortrag, dann gehst du auf die Bühne. Das Schlimmste, was man machen kann, ist noch beim Gehen auf die Bühne anfangen zu sprechen.
Ja, total.
Sondern stell dich hin, positionier dich, lächel die Menschen an, guck kurz mal in die Reihen und nimm dir da auch 3 Sekunden und fang dann an.
Und das Thema mit der Pause, das musst du nicht unbedingt am Anfang so in dieser Länge machen, wie ich es jetzt vorgemacht habe. Aber wenn du mal einen wichtigen Punkt gemacht hast, dann mach auf jeden Fall eine Pause. Lass deine Botschaft nochmal für 2, 3 Sekunden durch den ganzen Raum gehen, damit es auch wirklich im Kopf deiner Zuhörer ankommt.
Mhm.
Und das geht nicht, wenn du gleich den nächsten Satz startest. Wie viele geile Aussagen machen wir uns kaputt, weil wir gleich darüber hinweggehen und das den nächsten Punkt bringen wollen, weil wir meinen, wir müssten mehr reden.
Mhm.
Das ist gar nicht wahr. Kurz und knackig und lieber ein bisschen mehr Pausen machen.
Ja. Und dann gibt es ja auch Situationen, da wird man manchmal unterbrochen. Und vor 2 Tagen habe ich so einen coolen Spruch dazu gehört. Also folgende Situation. Jemand hat gesprochen und es war klar, sie hat nur 2 Minuten dafür. Das war sogar so angekündigt, ne? Also alle können 2 Minuten was sagen, die wollten.
Also ein Redebeitrag in der Gruppe.
Genau, so ein Redebeitrag in der Gruppe. Mhm. Und dann, wie es halt manchmal so ist, ne, dann babbelt halt jemand dazwischen, weil er lustig sein will oder irgendwas Wichtiges scheinbar da zu sagen hat. Und das fand ich so cool, weil die Person, die übrigens gestanden ist, also eh schon mal in der höheren Position, ja, das macht es dann auch einfacher, hat gesagt, klau mir nicht meine 2 Minuten. So, da war mucksmäuschenstill und dann ging es weiter. Das fand ich so, das war so nonchalant, das war so, nein, klau mir nicht meine 2 Minuten, aber auch gar nicht bösartig oder so, sondern einfach so ganz nebenbei, so. Und die nächsten 2 Minuten hat sie definitiv niemand unterbrochen.
Ja.
Das fand ich so geil.
Ja. So ein Shoutout funktioniert oft, denn dann stellst du den anderen so ein bisschen bloß und alle anderen wissen jetzt, was du tust und richtest ja dann Spotlight auf ihn in dem Moment, ganz kurz, und sagen, hey, Anklage, das lässt du sein, das ist nicht hier höflich, wie wir miteinander umgehen wollen.
Ja, aber so charmant, weil das war nicht irgendwie zickig oder nervig oder wie auch immer, das war einfach charmant.
Hey, Bitch, shut up.
Du, in manchen Kontexten kann man auch sowas sagen.
In man.
Wir zwei untereinander.
In manchen.
Sehr gut.
Okay, jetzt haben wir also über Tempo gesprochen, über Pausen. Jetzt habe ich mal angenommen, ich habe 2 Minuten. Ich bin in meinem Meeting und ich habe mir auch vorher überlegt, was ich sagen möchte. Zumindest ein paar Sekunden vorher. Jetzt die Frage, wie sage ich das denn? Und hier können wir auch viel lernen über unsere LinkedIn-Beiträge, denn da gibt es durchaus Parallelen. Denn so einen LinkedIn-Beitrag vorzusprechen, dauert ja auch so ungefähr 1 Minute oder 1,5 Minuten. Marina, wie kann ich das strukturieren?
Eine Struktur, die sehr, sehr einfach ist, ist einfach nur eine Liste. Und auch da gibt es wieder Studien, das ist irre. Die Menschen, die beispielsweise sagen, so, ich habe 3 Punkte heute mitgebracht. Erstens, zweitens, drittens. Auch die wirken wiederum kompetenter, weil sie haben eine Struktur gegeben. Und dadurch denkt die andere Person automatisch, mal unabhängig davon, was die Person jetzt gesagt hat, kann auch völliger Schmarrn vielleicht sein, aber allein die Struktur sorgt für mehr Kompetenzzuschreibung. Irre.
Ja, weil du dir merkst.
Oder du kannst auch sagen, wenn du Sachen abwägst, zum Beispiel sagen so, ich habe heute 2 Punkte mitgebracht auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und das kannst du dann sogar noch mit Händen untermalen. Das ist so cool.
Und was sehr, sehr schön ist, dass du gerade ja fast automatisch gemacht hast, dass du es auch sagst, wie die Struktur ist. Ich habe euch 2 Seiten mitgebracht. Ich gebe euch mal beide Perspektiven. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Hier sind 3 Gründe für. Und in dem Moment wissen, und das funktioniert auf LinkedIn ganz genauso, dass du auch sagst, ich zeige euch jetzt mal 7 Punkte, die wichtig sind, weil oder für oder damit das und das passiert. Unser Gehirn stellt sich darauf ein und weiß genau, was es erwarten kann. Und das macht es leichter. PS, es sollten nicht 23 Punkte sein. Und dann sagt unser Gehirn, oh mein Gott, das wird ein langer Abend, das muss jetzt nicht sein.
Ja, vielleicht solltest du auch in einem persönlichen Gespräch nicht solche lustigen Sachen bringen, wie du auf Social Media machst, wie, oh, bleib unbedingt dran, der 7. Punkt wird dich von den Socken hauen.
Vielleicht. Sollten wir mal testen.
Vielleicht hören die Leute dann noch stärker zu.
Ja.
Mensch, so einen schönen Hook am Anfang.
Ich glaube, im Gespräch sind 3 das Maximum, oder? Mehr als 3 wären komisch.
Ja, also gerade wenn du nicht noch irgendwelche Folien hast, mit denen du das untermalst, viel mehr können wir uns nicht merken.
Ja, genau. Also 1, 2, 3. Wie du es schon gesagt hast, gerne auch mit der Gestik untermalen, dass du erstens, zweitens, drittens mit den Fingern anzeigst. Und das ist noch so die Steigerung von der guten Pause und von dem drittens, wenn du irgendein Utensil hast und danach fallen lässt. So ein bisschen Mic Drop.
Oh, okay.
Oder das Äquivalent dazu wäre, mal mit der flachen Hand auf den Tisch zu klatschen. So.
Das hat ja ein bisschen Stammhauscharakter.
Ja, so ein bisschen schon. Wenn du wirklich einen guten Punkt machen möchtest und die Leidenschaft in der Diskussion auch mal ausnutzen möchtest.
Das erinnert mich mehr dann so an Bundestag als an Meeting.
Ist ja nichts anderes im Prinzip. Nur ein bisschen mehr Zeit.
Mhm. Ja, das stimmt schon. In manchen Unternehmen wird schon auch sehr leidenschaftlich diskutiert.
Ja.
Gerade in den Vorstandsetagen.
Ist auf jeden Fall ein Zeichen von Selbstbewusstsein, dass du zu deinem Punkt stehst. Ob das dann eben zu deiner Unternehmenskultur passt und zu dir, sei mal dahingestellt. Apropos passen, Marina, ich habe mir irgendwas angewöhnt. Ich weiß noch, zu Bewerbungszeiten habe ich das gemacht. Körpersprachenspiegelung.
Oh.
Wenn ich von jemandem was will, ein Kunde zum Beispiel, oh Gott, das wären jetzt Kunden, dann mache ich ziemlich bewusst auch immer wieder mal einige Gesten und Körpersprache nach. Zum Beispiel, ob derjenige von übergebeugt ist oder zurückgelehnt. Ob die Beine übereinander geschlagen sind oder nicht, ob die Arme verschränkt sind oder nicht.
Mhm. Also du spiegelst die Person ab einem gewissen Punkt.
Ja, also nicht so, dass es lächerlich wird und hoffentlich auch nicht auffällig, aber so ab und zu mal versuche ich was mitzumachen. Weil auch da es ja mehrere Studien gibt, die sagen, damit würde man eine gewisse Sympathie erzeugen können.
Ja, und andersrum genauso, wenn du merkst, dein Gegenüber spiegelt dich, dann weißt du, cool, wir sind hier auf dem richtigen Weg.
Ja, Genau, weil dann gleicht es sich ja ineinander an, dann ist man auch, genau, wie du sagst, auf derselben Seite und man vibet ein bisschen, man kommt ein bisschen mehr in denselben Resonanzraum, könnte man sagen.
Ja, ach schön. Finde ich sehr gut. Übrigens noch eine Studie. Mhm. Ich werde jetzt alle hier ganz, ganz langsam so reinbacken, ja, in unserem Podcast.
Gott sei Dank ist jemand gut vorbereitet.
Das ist die Stanford-Jargon-Studie, die besagt, dass Fachjargon in Texten sehr viel Kompetenz rauben.
Fachjargon in Texten raubt Kompetenz.
Ja.
Kommt, glaube ich, sehr.
Komplexe Worte wirken wie kognitive Paywalls. Das heißt, die Menschen schalten ab. Ich meine, das wissen wir auch so schon, ja. Wir ahnen es alle. Wenn jemand die ganze Zeit nur über Innovation, Transformation, KI ohne weiteren Kontext spricht, dann, naja, wird es halt schwierig. Also auch da das tunlichst vermeiden, möglichst Metaphern verwenden, möglichst konkret werden mit Beispielen. Das gilt sowohl im persönlichen Gespräch als auch natürlich für LinkedIn-Posts.
Und kognitive Paywalls finde ich ein sensationelles Bild. Das habe ich mir gerade mal notiert und ich hoffe, ich habe mal Gelegenheit, das zu nehmen. Aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das würde ich gerne noch mehr können, wirklich auch Metaphern sprechen. Das geht auf LinkedIn-Beiträgen mittlerweile ganz gut. Vielleicht hilft der KI auch hier und da. Habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, um nachzudenken. Aber ein gutes Beispiel zu finden, ne, das ist wie das TikTok für Babababa. Das ist das Uber für das und das zum Beispiel. Das wäre ja schon mal hilfreich. Oder stellt euch mal ein Haus vor, ne? Und dann ist das und das das Fundament und das sind dann die Wände und das ist das Dach. Gefällt dir sowas leicht?
Uff, manchmal ja und manchmal nein, aber es fällt mir dann leicht, wenn ich mir ehrlicherweise die Sachen schon vorher überlegt habe. Manchmal hat man ja irgendwie so Einfälle, ja, beim Spazieren, beim Sport, wie auch immer, und dann denkst du an bestimmte Bilder, die du hast. Und denkst dir, ah cool, so kann ich mein Thema vielleicht auch noch erklären oder das zugänglicher machen. Sowas wie, was ich eine Zeit lang sehr viel genutzt habe, ist der Bildhauer und der Michelangelo. Also zu sagen, bei einer Personal Brand geht es nicht darum, Sachen dazu neu zu erfinden, sondern bei Personal Branding bist du eigentlich der Bildhauer, der deinen schönen großen Marmorblock so formt und Sachen weghaut, bis eine klare Figur dasteht. Also du schaffst Klarheit, sodass die Menschen wirklich die Essenz, die Figur sehen und nicht einfach nur einen anderen Marmorblock.
Ja, und die Menschen sind alle total abgeholt. Und damit verhinderst du nämlich auch diese kognitive Paywall, dass du, wenn du nicht abdriftest und alle Leute abhängst tatsächlich durch Fachbegriffe, in dem Moment, wo du mehr weißt als dein Gegenüber, du willst aber diese Informationen zugänglicher machen, helfen zwei Dinge, nämlich einmal eine Metapher, ein Beispiel, das jeder versteht, jeder nachvollziehen kann, und das Zweite, da würde ich jetzt gerne gleich drauf kommen, Marina, eine Geschichte.
Ah, schön.
Wir kommen deswegen darauf, weil wir haben uns vor kurzem länger darüber unterhalten, weil du jetzt ja einen sehr, sehr schönen Vortrag, also mutmaßlich sehr, sehr schönen Vortrag gehalten hast. Ich dürfte nicht dabei sein, es war nämlich ein Female-Only-Event. Und da hast du deinen Vortrag ja auch mit einer persönlichen Geschichte gestartet.
Ja.
Es ist ja der Klassiker, wie man sagt, um gerade eine Präsentation zu starten, um nahbar zu wirken, um die Leute so ein bisschen kennenzulernen, erzählst du etwas aus deinem eigenen Leben, um die Leute erstmal abzuholen. Das, wer schon mal Talk Like TED gelesen hat, weiß man, das ist so quasi Standard. Das ist in jedem TED-Talk im Prinzip der Start. Dann gilt es aber, diese Geschichte zu überbrücken zu deinem eigentlichen Thema. Das Ding ist, es muss aber nicht deine Geschichte sein. Es kann auch die Geschichte eines Kunden zum Beispiel sein, eines Nutzers sein, den du erzählst. Und die muss auch gar nicht unbedingt wahr sein. Und da kannst du trotzdem sagen, hey, wir haben hier ein Problem auf der Webseite mit der Usability, weil der Karl Günther hat gesagt, hier, er findet den Button nicht. Und dann ist das viel nachvollziehbar, als wenn du da manchmal eine Excel-Liste an die Wand knallst mit irgendwelchen Ergebnissen von Conversion-Tests und so weiter. Also beides eigentlich. Ne? Qualität und quantitative Feedback hilft da ungemein, deine Geschichte zu untermauern.
Yes, das ist ein wunderbarer Einstieg. Vor allem, weil wenn du vor Menschen sprichst und sie sofort mit Zahlen, Daten, Fakten versuchst zu überschütten, dann wirst du immer nur einen Teil der Menschen erreichen. Ich weiß, das ganze DISC-Modell ist durchaus auch umstritten. Es ist dieses Modell mit den vier Farben. Die Gelben sind diejenigen, die ja ein bisschen kreativ sind und sehr vielleicht auch ein bisschen unkonventionell. Die erreichst du unter anderem auch mit ja mit innovativen Ideen, mit Spaß. Dann gibt's die Roten, die erreichst du mit Ergebnissen, mit vielleicht auch ein bisschen Ego-Kitzeln und vor allem Get Shit Done. So zehnfache Skalierung. Mhm. Die Blauen, die erreichst du tatsächlich durch Analysen und Zahlen. Und die Grünen erreichst du unter anderem durch vielleicht eine persönliche Geschichte. So. Ja. In dem Moment, wo du dich aber nur den Zahlen bedienst, was ja so ganz, ganz der Klassiker ist, ne? Die Menschen bringen da viele PowerPoints mit und viele Charts und denken dann, ja, da steht's doch, ja, das muss doch jeder kapieren, so. Und während du denkst, es kapiert jeder, sind die Menschen gerade erst dabei zu verstehen, was genau jetzt auf dieser X-Achse da steht in Kleinschrift. So. Und dementsprechend sich da idealerweise diesem ganzen Spektrum zu bedienen, ja, das machen viele Speaker, dass die sagen so, ich weiß, ich habe in meinem Publikum 4 Farben sitzen, mindestens. Und ich versuche, jeden mal mit einer bestimmten Sache abzuholen. Ja. Das ist natürlich auch großes Kino. Cool. Ne? Ich erzähle eine persönliche Geschichte, ich gebe ein paar Zahlen, aber ich erschlage nicht mit Zahlen. Ich gebe irgendetwas Inspirierendes, wie man damit so richtig erfolgreich sein kann und da wirklich Vollgas geben kann. Und wenn du da dieses Sammelsurium hast und das so ein bisschen bedienst wie ein Klavierspieler, das ist cool.
Eine Toolbox.
Aha.
Und du implizierst damit schon, man sollte wissen, mit wem man spricht. Auch wenn vielleicht nicht die Farben dieser Person weiß, die genau in die Vorlieben, wie man die Informationen übermittelt. Aber dass ich ungefähr weiß, in welcher Welt die sind, auf was die anspringen, vielleicht eher auf Geschichten, vielleicht eher auf KPI, auf Zahlen, Daten, Fakten, das hilft schon mal.
Ja, definitiv. Es hilft ungemein. Und da auch eine persönliche Anekdote. Ich stand vor 2 Wochen vor einer Gruppe von 17-Jährigen, vor Schülern. 30 Leute im Raum. Ich war danach nass geschwitzt. Es hat mega Spaß gemacht, aber ich war nass geschwitzt.
Warum warst du nass geschwitzt?
Weil ich so aufgeregt war.
Ach so.
Wenn ich vor Vorständen spreche, dann weiß ich, was mich erwartet. Ich kenne die Zielgruppe, ich kenne sie sehr gut. Aber 17-Jährige, keine Ahnung, was die interessiert, ja. Ich kenne nur die ganzen Artikel zu Gen Z und so weiter, aber so. Ich habe halt keine 17-Jährigen so richtig in meinem Umfeld. Und dementsprechend wusste ich halt einfach nicht, boah, okay, wie tickt die Gruppe das war so krass, wirklich. Also dementsprechend das, was du sagst, das ist so wichtig, sich vorbereiten, indem man auch nochmal sich klar macht, wer ist diese Zielgruppe? Und wenn du noch nie vor dieser Zielgruppe so richtig standest oder mit ihr gesprochen hast, finde jemanden in deinem Umfeld, der dir vielleicht mehr zu dieser Zielgruppe erzählen kann, sodass du nicht das Gefühl hast, ich stehe da vor lauter Fremden und weiß überhaupt nicht, wie die ticken.
Ja. Lass uns mal ein Praktikum anbieten. So ein bisschen mehr Kontakt zu der jungen Zielgruppe haben, so nicht den Touch verlieren.
Jetzt stehe ich ja regelmäßig vor denen.
Ah, dann geht's ja. Jetzt hast du ja leider nicht den Haken geschluckt, den ich dir hingeworfen habe. Wie war denn jetzt die Reaktion auf deine persönliche Story bei dem Vortrag? Das war für dich auch, glaube ich, was Neues.
Stimmt, danach hattest du eine kurze Pause gemacht, ne? Dann habe ich geschlafen. Also die Reaktion war sehr positiv, würde ich sagen. Aber es ist ja auch immer, nach Vorträgen kriegst du entweder keine Reaktion oder kriegst nur positive Reaktionen. Es kommt ja niemand zu dir und sagt, das war ja jetzt nicht so geil, ne? So, dementsprechend ist natürlich ein bisschen biased. Aber was ich schon sagen kann, mir fallen ja solche, es war schon eine sehr persönliche Geschichte. Es ging um das Thema Mut zur Sichtbarkeit und ich habe aus einer Zeit erzählt, wo mir dieser Mut zur Sichtbarkeit komplett abhanden ging. Und ich hatte schon das Gefühl, dass die Menschen danach mehr connected waren. Also es war mucksmäuschenstill und das Feedback, was ich bekommen habe, war, ich würde mal sagen, es war inspirierter und auch ein bisschen wärmer als sonst, weil du dich natürlich gewissermaßen auch verletzlich machst auf der Bühne. Und das öffnet natürlich auch ein Stück weit vielleicht Ohren und Herzen. Und es war eine sehr schöne Erfahrung. Also jetzt nach der Erfahrung will ich das definitiv auch öfter machen. Auch wenn es Es kostet auf jeden Fall Überwindung, weil normalerweise hältst du halt einen Vortrag oder sprichst im Meeting über, ja, auch hier wieder über Daten, Fakten, Zahlen, ja, und jetzt nicht unbedingt mit einer persönlichen Geschichte und muss natürlich auch das Setting irgendwie so weise wählen, ja, und schauen, wo passt das rein. Aber gerade wenn du den Auftrag hast, zu inspirieren, gerade dann eine persönliche Geschichte zu nehmen, zu zeigen, I care, und vor allem, ich predige nicht, sondern ich verstehe euren Schmerz und ich verstehe, warum ihr vielleicht den Mut zur Sichtbarkeit noch nicht habt, aber ich erkläre euch, wie man das macht, und zwar nicht nur im Sinne von so und so musst du das machen, sondern halt ein bisschen empathischer. Ja. Und das ist, ich meine, das kam sehr gut an.
Bestimmt. Also wir haben uns kurz danach gesehen, du sahst sehr beschwingt motiviert aus, und ich glaube, was man jetzt auf LinkedIn darüber gelesen hat, war das auch ein sehr, sehr schöner Vortrag. Du hast gerade was impliziert eigentlich, was auch ein schönes rhetorisches Mittel sein kann, wenn man es nicht übertreibt. Eine rhetorische Frage. Weil was du mit dieser Geschichte ja auch quasi machst, ist so nach dem Motto, hey, das kennen wir doch alle, oder? Also damit kann man ja auch am Anfang gerade starten. Ihr kennt doch auch, oder? Ihr habt euch doch auch schon mal so gefühlt. Wer kennt das nicht? Das ist, wenn man es ganz platt macht, ist man irgendwo bei QVC, bei einem TV-Spot und sagt, ne, wer hat nicht Probleme damit, den Schmutz von der Pfanne zu bekommen? Damit holt man auf jeden Fall auch die Leute ab und klärt erstmal, ob die das Problem auch kennen, bevor man dann über die Lösung spricht.
So ein bisschen der alte Sales-Trick, du bringst die Leute erstmal ins Nicken.
Genau. Genau wie diese Frage eben gerade auch.
Ich jetzt nicht geworden, ne? Thomas hat gerade geredet. Ja. Ich hab ihn am Haken.
Genau. Sehr gut. Also auch damit kann man starten. Persönliche Geschichte, ein paar rhetorische Fragen, um die Leute erstmal abzuholen. Und dann, Marina, gibt es ja auch eine Struktur, die eigentlich genau damit startet und das aufgreift. Und die funktioniert auf LinkedIn und im persönlichen Gespräch.
Yes. Ich überlege gerade, welche du meinst.
Über die wir im Vorfeld gesprochen haben.
Also du meinst die mit Situationen anfangen?
Die meine ich.
Wunderbar. Wollen wir das im Ping-Pong machen?
Unbedingt.
Also du fängst im Grunde mit der Situation an, um die Leute abzuholen. Worum geht's überhaupt? Wir sprechen heute darüber, ob Männer auch Röcke tragen sollten im Business. So, erstmal setting the stage.
Und
was kommt danach?
Genau, dann geht es weiter mit dem Problem oder dem Konflikt deiner Geschichte. Was würde passieren, wenn Männer im Büro Röcke tragen würden? Andere fühlten sich beschämt, andere sind dann vielleicht neidisch auf schlanke Waden, die Frauen finden das ganz irritierend und überhaupt sieht es ja nicht professionell aus bei meinen. Vielleicht. Gibt es dort Größen in den richtigen, Röcke in den richtigen Größen? So, das könnten jetzt alles verschiedene Probleme sein, die man an dem zweiten Teil darstellt. Und dann?
Dann kommt die Lösung. Also man löst es auf und sagt so, und ich plädiere jetzt dafür, für Lösungen, dass Männer durchaus sich einfach mal trauen, zu spielen und auszuprobieren. Und vielleicht braucht es sogar ein internes Gesetz in den Unternehmen, was das nochmal verankert in dem Wertekodex des Unternehmens, dass Männer durchaus auch Röcke tragen dürfen. So. Und nach der Lösung vielleicht noch ein So what, also nochmal ein Appell.
Ich hätte jetzt
liebe
gedacht,
Männer, traut euch.
Ich hätte jetzt gedacht, die Lösung wäre, tragt kurze Hosen. Ist fast genauso schön. Aber leichter verfügbar.
Auch eine Möglichkeit.
Ich habe noch nie einen Rock getragen. Nächsten Sommer vielleicht mal.
Thomas, das kommt auf deine Bucketlist.
Weiß ich noch nicht, Zayas, weiß ich nicht. Aber
du hast ja Access, also du könntest ja vielleicht deine Frau tragen. Ich weiß nicht, ob du reinpasst, aber zumindest so mit offenem Reißverschluss.
Ich werde es im Frühjahr und Sommer, wenn es mal wieder warm wird, werde ich es mal in Erwägung ziehen an einem besonders warmen Tag.
Ja, ja, ich finde, das trägt sehr zur Völkerverständigung bei.
Schauen wir mal.
Ich trage ja auch
Hosen. Sagt die Frau, die fast nur Hosen trägt, genau. Ja, also Situation, Problem, Lösung ist eine Struktur, die man sehr gut auf LinkedIn spielen kann, aber auch im persönlichen Gespräch. Ja, muss man sich vorher mal kurz zurechtlegen, aber den Punkt, den du machen willst, den hast du ja meistens sowieso im Kopf und den dich jetzt nochmal kurz daran erinnerst, vielleicht soll ich nicht einfach drauf losbabbeln, sondern mir kurz Gedanken machen, wie ich das sage, dann hier, bitteschön. Entweder erstens, zweitens, drittens oder Situation, Problem, Lösung. Optional Call to Action.
Und das kann man auch in Meetings machen. Also wenn man weiß, so okay, hier sprechen gerade alle, in der Zeit hast du ja auch einen Moment Zeit, dir ja deinen Punkt sozusagen zurechtzulegen. Einfach mental mal durchgehen. So, was ist die Situation? Was ist der erste Satz, den ich sage?
Oh ja.
Was ist dann der erste Satz des Problems, das ich aufführen möchte? Und wo möchte ich vor allem landen?
Und
was ist der letzte Satz?
Ja, und da schreibe ich sofort. Und dann Klappe halten. Wie oft erlebe ich es im guten Gespräch, erlebe ich es im Gespräch, dass ein guter Punkt kommt und der wird dann quasi wieder kaputt gemacht, weil der Gegenüber einfach weiterredet. Und zwar dasselbe nochmal wiederholt mit anderen Worten.
Ja. Und da geht die Souveränität flöten.
Ja. Deswegen mach dir wirklich Gedanken über den ersten Satz, mit dem du starten möchtest, gerade auf einer Bühne, und über den letzten Satz. Und vielleicht auf einer Bühne noch als kleiner Tipp, das letzte Wort aus deinen Lippen sollte das Wort Danke sein. Damit auch wirklich jeder weiß, dass dein Beitrag jetzt fertig ist.
Und es darf geklatscht werden.
Genau.
Hoffentlich Applaus.
Marina, mir ist noch eine Sache aufgefallen. Die hast du, ich glaube, vor Jahren schon mal auch aufgegriffen. Ich glaube sogar im LinkedIn-Beitrag. Du hast nämlich gerade erzählt, du hast deine Geschichte erzählt und dann war es Mucksmäuschen in still im Raum. Das ist mal ein cooles Feedback. Aber allgemein ist es ja erstaunlich, wie blöd wir aussehen, wenn wir konzentriert zuhören.
Ja.
Die meisten von uns zumindest. Und dann missverstehen wir das vielleicht als ein Zeichen davon, dass die uns scheiße finden.
Mhm. Ja. Ja, erinnere ich mich noch an einen Vortrag vor 7 oder 8 Jahren. Da stand ich in einem Raum mit lauter Interim-Managern. Also Menschen mit ordentlichem Selbstbewusstsein und so. Und dann sprichst du halt 2017, glaube ich, war das, über das Thema LinkedIn. So, das war grundsätzlich erstmal so ein Thema, wo die gesagt haben, LinkedIn, ja, ich habe hier keine Zeit, ich bin noch in meinen Projekten, ja, geh mir weg. So, und dann sahen die auch noch so böse aus. Also ich dachte, sie sehen böse aus. Aber das hat mich auf der Bühne tatsächlich auch durchaus verwirrt. Ja, also ich habe nochmal durchgezogen, aber ich dachte mir nach dem Vortrag so, ja, schauen wir mal, ja, mal gucken, was die gleich so in der Kaffeepause sagen. Und dann, zu meiner Überraschung, kamen aber immer mehr Menschen zu mir und haben interessiert nachgefragt. Und gerade die in der ersten, zweiten Reihe saßen und so richtig grimmig guckten, das waren diejenigen, die dann ankamen und Fragen gestellt haben und interessiert waren. So, das war einfach deren interessiertes Gesicht. Mhm. Das hat mich fertig gemacht. Also, das hat eine Weile gedauert, bis ich das gecheckt habe. Aber bei dem Vortrag wurde mir das klar und das war richtig cool. Also da wirklich nicht überinterpretieren, wie das konzentrierte Gesicht von Menschen aussieht. Das hast du ja auch ganz oft in Meetings. Das ist so spannend. Ja. Ich hatte mal einen Kunden und wenn ich mit dem im Meeting saß, und da waren natürlich immer noch andere Leute dabei und der hatte immer so ein Pokerface. Also du konntest aus seinem Gesicht nicht lesen, ob er das jetzt toll findet oder ob er das blöd findet. Ne? Und das ist ja in Meetings immer so, die Leute gucken ja zum Chef. So, was macht der Chef? Was macht die Chefin? So, und das hat die Leute so fertig gemacht. Die waren völlig verwirrt. Manche haben dann wirklich sogar, und manchmal hat er sich einen Spaß gemacht und hat dann noch so eine Augenbraue gehoben. Ja? Und die Leute, die haben gestoppt, haben den angeguckt und meinten, wollten Sie dazu was sagen? So, also das ist so spannend, was das mit Menschen macht.
Also das nicht überinterpretieren. Und es gibt auch einen alten Spruch, was Vorträge angeht. Du hältst deinen Vortrag mehrmals. Oder es gibt deinen Vortrag mehrmals, besser gesagt. Es gibt einmal den Vortrag, den du halten wolltest. Es gibt den Vortrag, den du gehalten hast. Es gibt den Vortrag, den die Zuschauer gesehen haben. Es gibt den Vortrag, den der Veranstalter gesehen hat. Und dann gibt es den Vortrag, den du selber fühlst, den du wirklich gehalten hast. So, und alles ist nicht die Wahrheit. Jeder hat seine subjektive Ansicht über das, was du gerade gesagt hast, basierend auf seinen persönlichen Erfahrungen und Erwartungen an dich. Und da sind wir quasi wieder am Anfang. Die einzige Wahrheit tatsächlich, die objektive Wahrheit, erfährst du nur, wenn du dich mal aufnimmst und dann nochmal anschaust.
Ja. Ja, und das ist so ein wichtiger Punkt. Also ich habe heute wieder einen schönen neuen Begriff gelernt. Bin gespannt, ob du den kennst. Du kennst ja den Gender Pay Gap.
Ja.
und dann noch ganz viele andere Gaps. Und es gibt auch erwiesenermaßen einen Gender Confidence Gap. Das heißt, Frauen bewerten sich ganz, ganz oft automatisch schlechter, als Männer es tun. Und das ist leider etwas, was ich auch oft beobachte. Also da stehen Männer auf der Bühne und sagen dann auch, ja, war in Ordnung. So. Dann hast du irgendwie eine Frau, die macht sich danach fertig, weil vielleicht der Vortrag nicht ganz ihren Erwartungen entsprochen hat. Mhm. Und das sehe ich leider wirklich, wirklich oft. Also auch im Personal Branding. Viele Frauen sind viel kritischer mit sich und ich kenne Imposter-Syndrom auch sehr, sehr gut. Und dementsprechend, das, was du sagst, ist da an der Stelle auch nochmal wichtig. Und auch wichtig, genau wie du sagst, sich da nochmal aufzunehmen oder wirklich mal Feedback einzuholen. Und ja, dann nicht so sich da so einzuigeln danach und sagen, oh Gott, das war ganz, ganz schlimm, sondern das ist halt nur eine Perspektive von, was hast du gerade aufgezählt, von vieren? Ja. Also.
Imposter-Syndrom ist ein gutes Stichwort. Das hat man auf LinkedIn ja genauso wie auch im persönlichen Gespräch immer wieder mal. Da kann es natürlich helfen, wirklich von sich zu sprechen und seinen Erfahrungen. Das haben wir schon öfter gesagt, das ist immer glaubhaft, das kann dir auch keiner absprechen, weil es deine Erfahrungen waren. Das kann gerne jemand ergänzen durch seine Erfahrungen oder durch Studien und so weiter. Und schon hast du ein wunderbares Gespräch, das sich nach vorne bringt, aus dem du lernst. Aber mach dich nicht allzu fertig und stell dein Licht nicht unter den Scheffel.
Ja.
Ich glaube, Männer haben das mehr, wenn, vielleicht nicht so persönlich, sondern wenn wir was zeigen müssen, wenn wir was gemacht haben. Und das soll dann bewertet werden. Da kriegen wir ein bisschen die Krise. Oder sind sie nicht Krise, aber sind vielleicht irgendwie empfindlicher.
Das heißt, es hat nicht so viel damit zu tun, wie ihr das vorgetragen habt, sondern vielmehr das Ergebnis an sich.
Haben wir verkauft, wenn es eine Verkaufspräsentation war. Ist der Punkt angekommen?
Oh. Mhm.
Da kann ich jetzt nicht mit einer These belegen, müsste ich jetzt nochmal, oder in der Studie, müsste ich nochmal recherchieren tatsächlich. Aber auch da wieder komme ich nochmal gerne zurück zu dem Thema Powerposing. Das kann dir halt helfen am Anfang, dass du auf jeden Fall selbstbewusster auftrittst. Auch wenn du dich nicht selbstbewusst fühlst. Wenn du vorher vor dem Vortrag oder vor dem Meeting Powerposing machst und sagst, ich bin selbstbewusst und du richtest dich auf, du wirst gerade, du machst dich ein bisschen größer, dann trittst du automatisch selbstbewusst auf und dann folgt dein Geist, deine Emotionen folgen deinem Körper.
Ja, da muss ich dir aber auch ein bisschen widersprechen. Also es gibt ja Studien, die gezeigt haben, dass das funktioniert, weil eben nicht nur deine Gedanken dann dein Verhalten und dein Körper steuern, sondern auch andersrum. Mhm. Ne? Also es ist keine One-Way-Street. Auf der anderen Seite gibt's ja so viele Pep-Talks, YouTube-Videos mit You're great, you're gonna do it, you're amazing. Und das funktioniert halt ganz oft nicht, weil in dem Moment, wo dein Gehirn sagt, nein, so ist es nicht. Ja, dann entsteht da so eine Dissonanz. Also bei mir funktioniert es nicht. Wenn ich total unzufrieden mit mir bin, dann hilft da auch kein YouTube-Video oder kein Spruch am Spiegel oder so, der sagt, du bist ganz toll oder so. It doesn't work. Nee, und da muss ich halt auch leider sagen, tut mir leid, aber der Weg zu Selbstbewusstsein und zu Confidence führt über nichts anderes als scheißharte Arbeit.
Als machen.
Das immer und immer wieder zu tun.
Ja, aber als es machen. Genau, da bin ich bei dir. Es folgt
also,
dem
das
Tun.
Das andere ist nett, ist so Zuckerguss, aber am Ende des Tages, also put in the work.
Ich meine aber auch keine externe Motivation. Also jetzt keine irgendwelche Motivationsvideos angucken, wobei ein bisschen gute Musik auch helfen kann, also mir zumindest. Aber wenn ich mir das selber sage, wenn ich selber zu mal gucke, okay, was habe ich in der Vergangenheit geschafft? Wo habe ich mal an mir gezweifelt? Hab's aber trotzdem gemacht. Und es war nicht ganz kacke. Das kann mir auch wiederum helfen, dieses Selbstbewusstsein zu bekommen und diesen Mut wiederzufinden, wenn er mal abhanden kommt.
Das stimmt. Das stimmt. Also im Grunde sich die eigenen Erfolge nochmal vor Augen führen.
Ja.
Und dann passt es ja. Also ja. Dann ist es ja genau das. Das Selbstbewusstsein kommt über harte Arbeit. Das ist immer und immer wieder zu tun, auch wenn du sagst, it's gonna suck again.
Ja. Und da kommt ja dann dein Jar of Happiness ins Spiel, das wir schon sehr oft erwähnt haben hier. Dein Gläschen voller Lobpreisungen und Komplimente. Oder die Screenshots von Direktnachrichten. Jetzt auf YouTube kannst du das Glas von Marina sehen. Das echte Live-Originalglas. Und da mal reingucken, das hebt auf jeden Fall dann auch das Selbstbewusstsein.
Ja. Du hast dafür, nee, du hast keinen Jar of Happiness, du hast einen Jar of Ordner of Happiness.
Ja,
oder?
Jar of Screenshots. Ich habe einen, also ich mache Screenshots von Direktnachrichten zum Beispiel. Oder ne, wenn jetzt Leute auch mal den Podcast hier lobend erwähnen, auch dafür mache ich gerne einen Screenshot und dann speichere ich mir das ab.
Sehr schön.
Aber natürlich habe ich noch einen Jar, da sind ja die ganzen Zettel von der Vacation drin.
Stimmt, da bist du ja wieder so ein bisschen zurückgeworfen in die Steinzeit.
Das ist vollkommen.
Du Digitalo.
Ich mag.
Thomas ist der bestausgestattetste Mensch im digitalen Raum, den ich kenne. So viele Tools und Technik und so weiter. Und dann zwinge ich ihn wieder, Papier und Stift zu nehmen und das in irgendwelche Dinger da zu schmeißen.
Was mich daran erinnert, dass wir immer noch mal gemeinsam diesen Planner umsetzen müssen, ausfüllen müssen. Der ist nämlich auch aus Papier. Wie heißt der nochmal?
Das ist der High Performance Planner. Und es gibt dazu ein Buch von, ich habe vergessen, wie der Vorname ist. Der Nachname ist Bourchard. High Performance Habits.
High Performance Habits, genau. Der High Performance Planner. Ich halte ihn jetzt hoch. Sieht aber aus wie ein Stück Kohle. Ist einfach nur ein schwarzes DIN A4 Buch. Und das werden wir demnächst nochmal ausfüllen. Und dann gucken wir nochmal, ob da noch ein bisschen was in mir schlummert.
Ja, unbedingt. Ich finde es nach wie vor sehr schön, mit Stift einfach haptisch zu schreiben. Ich habe ja auch ein kleines Tagebuch liegen, da neben dem Sofa mit quasi Gratefulness-Tagebuch, wo ich jeden Tag so drei Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Ich lese mir die Sachen ehrlicherweise danach nie großartig durch, aber du kalibrierst halt dein Gehirn, wirklich auf die positiven Dinge zu schauen. Und das ist eine schöne Sache.
Und da sind wir wieder beim Thema Selbstmotivation und Mut haben.
Ja.
So, Marina, hast du noch
Vielleicht
eine Studie?
Ich auch ein Courage-Tagebuch, fällt mir gerade ein. Ach, ne. Nicht nur ein Dankbarkeitstagebuch, sondern ein Courage-Tagebuch.
Was
waren die drei Situationen, wo ich heute Mut gezeigt habe?
Oh no, du zeigst doch nicht jeden Tag Mut. Noch ein Tagebuch. Ich habe es nicht mal einzuschaffen, zu schreiben.
Das sind manchmal die kleinen, unscheinbaren Momente.
Okay, nächste Folge Tagebuch schreiben. Marina, zu dieser Folge hast du noch etwas, was wir dringend erwähnen sollten? Gibt es noch eine Studie, die du teilen möchtest, eine Anekdote, die du berichten möchtest oder ein inspirierendes Zitat, das du aufgeschnappt hast?
Ja, noch eine Studie, die ich interessant fand. Und die ist jetzt nicht im Business-Kontext, sondern im Bereich Patientensicherheit.
Oha, her damit.
Und zwar, wenn Ärzte statt komplexer Fachsprache einfache, klare Sätze nutzen, dann steigt die Medikamenten-Compliance, also dass die Menschen die Medikamente auch nehmen, um 52%. Das Verständnis der medizinischen Anweisungen steigt um 82%, das ist wenig überraschend. Und das Vertrauen in die Ärzte steigt um 34%. Und also, wenn es sich irgendwo lohnt, wirklich klar und deutlich zu sprechen, dann ja wohl da. Und das fand ich sehr interessant, dass es da auch diesen riesigen Effekt gibt. Also eigentlich müssten die Ärzte noch viel stärker im Bereich Kommunikation geschult werden.
Ich
vermute, das nimmt aber einen sehr kleinen Teil im Medizinstudium ein.
Wahrscheinlich. Aber wir merken also, je komplexer das Thema, desto höher der Anspruch an einfache Sprache.
Ja.
Sehr schön.
Hast du noch etwas, was du unbedingt sagen möchtest?
Nicht wirklich, aber ich erinnere mich gerade an ein sehr, sehr schönes Interview, das ich heute gehört habe mit einem Professor für Astronomie, der über den Urknall gesprochen hat und das verglichen hat mit einer schönen Anekdote, nämlich einer Konfettitüte. Kennst du diese Partyknaller? So kann man sich einen Urknall vorstellen, wie so diese Konfettitüte, dass irgendwann auf einmal wusch, ist das Universum da und alles und alle Materien, alle Atome sind auf einmal da. Und das fand ich ein schönes Beispiel für sehr komplex, sehr einfach mit einer Metapher tada, dargestellt.
Witzig. Weißt du, woran ich dabei als erstes denke?
Nein.
Wer räumt das Zeug danach auf?
Das ist mir leider mal passiert. Meine allererste Konfettitüte habe ich gekauft für die Geburtstagsfeier einer Kollegin im Büro. Und wir haben sie überrascht und wir hatten da richtig schön ein paar Geschenke gemacht und ich hatte Konfettitüten gemacht, zwei, drei. Und die gingen alle los und alle war zack und war richtig geil in dem Moment. Und dann irgendwann am Nachmittag, also wir haben das so ein bisschen, es war halt ein Teppichboden, so ein bisschen weggefegt auch, aber es war halt so, upsie. Naja,
Teppichboden auch.
Ja, aber ja, die Putzfrau wird schon einen Staubsauger haben, das wird schon gehen, die geht ja hier durch. Ich war dann spätabends noch da, als die Putzfrau da war und nein, es geht nicht so einfach schnell weg. Und dann haben wir beide...
Oh, als Putzfrau würde ich sagen, wer ist hier verantwortlich? Ja. So, hier.
Ja, ich habe mich dann aber auch...
Nimm den Staubsauger in die Hand.
Ich habe natürlich dann auch zugegeben und den Kollegen angeschwärzt, aber ihr dabei noch geholfen, die Dinger aufzusammeln.
Ehrenmann.
Ja, ein bisschen. Also, wir merken keine Konfettikanonen bei Teppichboden. Glaub mir.
Und ich bin gerade mal wieder erstaunt, wie gebildet du bist. Also du bildest dich an einem Samstagnachmittag über den Urknall weiter. Ich finde das fantastisch.
Siehst du mal, das kommt in diesem, wie hast du es neulich so schön genannt, in diesem Boomer-Radio ab und zu mal vor.
Achso, HR3 oder
was? HR-Info.
HR-Info, ah, schön.
Grüße gehen raus an den Hessischen Rundfunk. So, ihr Lieben, das war jetzt eine Stunde lang rund um das Thema Rhetorik und wie ich meine Botschaft an den Mann und die Frau bringe, garniert mit einigen persönlichen Tipps, Tricks und Anekdoten. Marina, ich glaube, wir haben jetzt ziemlich alles geteilt, was wir wissen, oder?
Bestimmt.
Gut.
Und wenn nicht, machen wir noch eine Folge.
Richtig, dann zum zweiten Teil. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann gebt uns gerne 5 Sterne. Lasst uns ein Abo da und schickt diese Episode an jemanden, der auch noch ein bisschen Nachholbedarf beim Sprechen hat. Oder andersrum, der was Wichtiges zu sagen hat, aber es nicht immer so rüberbringt mit dem nötigen Effekt, wie es das Thema und die Person verdient hat. Wir freuen uns sehr, dass du dabei warst und auch beim nächsten Mal hoffentlich wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke fürs Zuhören. Adieu.